Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Willkommen zu Bern einfach vom 7. Mai 2026. Im Büro in Zürich ist Camille Lotte. Hoi Camille.
Hoi Dominik.
Und ich sitze in unserem wunderschönen Nebelspalterbüro gegenüber vom Bundesratshaus in Bern. Das Wetter ist wieder ein bisschen besser. Es wird, glaube ich, gleich noch Sommer. Und das freut uns natürlich, weil wir können grillieren, aber auch weil wir können wieder ein bisschen draussen umeinander sein. Ja, aber zuerst müssen wir aufschaffen, was heute läuft. Beim Nebelspalter läuft noch der Karikaturenwettbewerb. Tünt unbedingt mitmachen, wählt die beste Karikatur vom vergangenen Jahr. Ich tue das in den Shownotes verlinken, es wird aber auch irgendwo hier eingeblendet. Jetzt auf nebelspalter.ch gehen und dort mitmachen. Danke vielmals, weil der Preis, der ist etwas wert. Wer von euch gekürt wird, das tun wir dann verkünden, sobald die Auseinandersetzung beendet ist. Das ist gerade Ende Woche der Fall.
Ende Woche, genau.
Also tünd euch, macht es am besten doch gerade jetzt. Gut, heute die neuesten Arbeitslosenzahlen. Die Arbeitslosenzahl steigt im Vergleich zum Monat vom Vorjahr um 10%. Wir kommen auf 142'900 Arbeitslose. Das ist ziemlich viel. In der Schweiz hat man eigentlich immer so ein bisschen gesagt, wir haben eine Sockelarbeitslosigkeit, die irgendwo so um die 100'000 ist und nicht 142'000. Ja, das könnte mit einer konjunkturellen Abschwächung zu tun haben. Es könnte aber auch sein, dass es mit der Zuwanderung zu tun hat. Wir haben heute Morgen eine neue Medienkonferenz gehabt vom Direktor für Arbeit, von der Direktion für Arbeit, Jérôme Gossondet. Ist interessant, am meisten Arbeitslose hat es bei den Hilfskräften, oder? Also bei den Leuten, die eben keine richtige Ausbildung haben, die eben nicht sogenannte Facharbeiter sind, die irgendetwas haben. Dort ist die Arbeitslosenquote 8,4%, deutlich höher als vor 3 Jahren. Das heisst, fast jeder Zehnte, der irgendwo als Hilfsarbeiter irgendwie in der Schweiz ist oder auch in die Schweiz gekommen ist mit der Zuwanderung, steht auf der Straße, respektive ist beim RAF. Ja, was denkst du, was läuft in der Wirtschaft ab?
Ja, es ist vor allem spannend aus meiner Sicht, wenn man sich auch die Zahlen anschaut zu der Migration. Ich bin auch beim SEM nachschauen, und zwar die Statistik von der Zuwanderung ist draussen. Erst die vom März, die Zahlen vom April kennen wir nicht, aber es sind im März Leute über EU-EFTA kommen in die Schweiz 8'514. Also wir haben steigende Arbeitslosigkeit und trotzdem sieht man, und das sind eben nur Zahlen alleine, Freizügigkeitsabkommen zu einer Erwerbstätigkeit nachgehen, Zuwanderung läuft parallel eben gleichzeitig. Es ist also schon verrückt, dass man das sieht. In der Schweiz haben die Leute Probleme, einen Job zu finden, es nimmt zu und gleichzeitig wandern die Leute parallel ein.
Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Gegner von der 10-Millionen-Initiative behaupten. Die sagen, ja, der Wirtschaftsmotor braucht die Leute und der zieht die Leute an. Nein, wir haben eine steigende Arbeitslosigkeit und gleichzeitig eine höhere und steigende Zuwanderung. Es ist einfach, die Schweiz ist immer noch attraktiv, sogar wenn du arbeitslos bist. Ist jetzt sicher ein bisschen verkürzt dargestellt, aber mal, es geht natürlich in die Richtung, oder?
Es geht natürlich in die Richtung, und ich glaube, der entscheidende Punkt ist ja auch die Leistungen, die du bekommst, wenn du arbeitslos bist. Die sind in der Schweiz natürlich viel attraktiver als im Umland. Das ist so, das kannst du wie nicht wegreden. Du bist da immer noch besser gestellt als bei unseren Nachbarländern. Und das macht es eben halt auch einfach attraktiv, die Einwanderung, wenn man nachher das Sozialsystem hat, wo einem eben auffängt, wenn man arbeitslos wird.
Und wenn fast 10% der Hilfsarbeiter Arbeitslose sind, dann haben wir natürlich ein Problem, oder? Also die immer sagen, ja, Zuwanderung ist eben arbeitsmarkttrieben, weil die müssen einen Vertrag haben, dann muss man auch sagen, mir wäre lieber, sie müssten eine gute Ausbildung haben. Sie müssten irgendwie, wir holen doch Leute, die eben irgendwie Malermeister sind oder Informatiker oder sonst wirklich etwas können, Chemiker und so weiter, wirklich Facharbeiter sind, Leute, die einen Abschluss haben im Pflege, Verträge oder so weiter. Und nicht einfach ein Arbeitsvertrag, wo ja, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben beim Nebelspalter, es langt, wenn es irgendein Mini-Teilzeit-Arbeitsvertrag ist, gemäss Rechtsprechung vom Gerichtshof von der Europäischen Union, wo da horribile Dictu eben sagen hat bei dieser Geschichte. Ebenfalls sagen hat die EU bei der Verordnung 883, das ist die Verordnung, die regelt, wie Sozialwerk miteinander kommuniziert, wer wenn zuständig ist auf dem Binnenmarkt. Das hat die Schweiz leider übernommen im Rahmen von der Personenfreizügigkeit, wo wir die vor 25 Jahren übernommen haben. Ist die Verordnung erwähnt und darum gilt sie auch für die Schweiz. Wir müssen sie übernehmen. Noch können wir entscheiden, was wir übernehmen oder wie wir es übernehmen. Das ist verrückt, weil jetzt macht die EU einen völligen Paradigmenwechsel. Bis jetzt ist bei den Grenzgängern das Herkunftsland der Grenzgänger zuständig gewesen, wenn die arbeitslos geworden sind. In Zukunft soll das umkehren, soll die Schweiz für alle Grenzgänger zuständig. Das sind 410'000 und heute, auch im Rahmen der Medienkonferenz, hat Seco zum ersten Mal gesagt, mit was sie rechnet, nämlich mit 600 bis 900 Millionen Zusatzkosten für die Arbeitslosenversicherung. Das ist ziemlich viel Geld, weil der gesamte Umsatz von der Arbeitslosenversicherung ist 6,6 Milliarden. Wenn das umrechnet ist, dann müsstet ihr, die arbeitet und uns zuhört, alle eure Lohnbeiträge würden um 0,2 bis 0,4% steigen. Also ihr alle würdet zur Kasse beten, damit die Schweiz ihre zukünftige Verpflichtung gegenüber den Grenzgängern, zum Beispiel aus Frankreich oder Deutschland, könnte warnen wegen einem Verordnungswechsel von der EU.
Es ist vor allem auch absurd, dass ja auch dann das RAF ja für die Leute verantwortlich ist und die muss unterstützen, um als Grenzgänger, der in die Schweiz kommt, arbeiten, wieder Arbeit in der Schweiz zu finden. Also muss man doch einfach sagen, ganz klar, wenn du deine Arbeit als Grenzgänger in der Schweiz verloren hast, dann kann es ja nicht an der Schweiz ihre Verantwortung sein, dich da wieder im Arbeitsmarkt in der Schweiz zu integrieren. Es macht doch nur Sinn, dass dein Heimatland, dort, wo du wohnst, dass die Verantwortung übernehmen. Aber da sieht man wirklich einen Paradigmenwechsel, wo uns stark wird betreffen, wo viel wird kosten und im Endeffekt der Fehler schon, wie du gesagt hast, vor Jahren begangen worden ist, dass man das übernommen hat und jetzt wird müssen umsetzen, so wie es aussieht.
Ja, ich meine, es ist ja schon ein bisschen so, die Schweiz hat ein Geschäft gemacht bis jetzt, oder? Also es ist so, dass die Grenzgänger mehr in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, als dass sie überkommen haben. Die Schweiz hat jeweils den Ländern, den Herkunftsländern, also 3 bis 5 Monate die Arbeitslosigkeit finanziert, je nachdem, wie lange sie schon eingezahlt haben. Und das ist dann in Zahlen, kann man sagen, die Schweiz hat 600 Millionen eingenommen und 300 Millionen an die Herkunftsländer überwiesen. Das ist nicht schön. Aber ich meine, die einfachste Lösung wäre, dass die Schweiz einfach sagt, okay, wir überweisen einfach das, was die Grenzgänger bei uns zahlen, das überweisen wir euch als Herkunftsland. Und dann könnt ihr das Geld haben. Wir wollen kein Geschäft machen. Wir wollen nicht bescheissen. Ihr könnt Frankreich, Emmanuel Macron, du kannst das Geld haben, aber du musst zu deinen Leuten selber schauen. Das wäre doch die pragmatische Lösung. Die könnte man, solange wir die Rahmenverträge nicht haben, könnte man die Lösung zum Beispiel auch vorschlagen im gemischten Ausschuss und sagen, ja, wir machen den Paradigmenwechsel nicht, aber wir machen eine einfache Variante, ihr könnt das Geld haben und nachher débrouillez-vous, Monsieur Macron, oder? Wenn wir den Rahmenvertrag haben, gilt beim Freizügigkeitsabkommen die Integrationsmethode und dann ist das direkt anwendbar. Dann haben wir nichts mehr zu husten. Fertig, Schnetz, oder? Und das ist ein bisschen der Unterschied, den man vielleicht auch im Hinterkopf muss haben, wenn wir jetzt irgendwie dann einmal darüber diskutieren, was das für uns könnte bedeuten, wenn wir die Verträge noch haben.
Aber das ist gerade gut, oder? Als wenn man sich wirklich noch nicht entschieden hat, wie man zu diesen Rahmenverträgen steht. Oder? Man sieht jetzt in der letzten Zeit laufend Beispiele, was das für die Schweiz würde bedeuten. Jetzt eben das mit der Arbeitslosenversicherung, dass wir viel, viel mehr Beiträge müssten zahlen, dass wir die mit dem RAF betreuen zum Beispiel. Und dann kann man sich eben sehr gut ein Bild machen, was das dann gesamthaft bedeutet mit allen Verträgen. Und ich glaube, das ist sehr ein pragmatischer Ansatz, um sich die Frage zu stellen, will ich einem Vertrag zustimmen mit so einem Konstrukt, wo etwas automatisch in Schweizer Recht geht, weil die EU das beschlossen hat und wir natürlich dann als Arbeitnehmer, wo dann die Lohnbeiträge ja zahlt, die erhöht werden müssen, wirklich Konsequenzen spüren. Und wir in dem Sinn, klar, wir können ja schon das Referendum ergreifen, aber es würden Ausgleichsmassnahmen erhoben werden, wir würden in dem Sinn im schlimmsten Fall sogar doppelt zahlen. Das ist wirklich die Funktionsweise und da kann man sich gut überlegen, möchte ich das für die Schweiz oder möchte ich das nicht?
Das muss man sich sehr gut überlegen. Und wir gehen zum nächsten Thema. Auch eine aktuelle Geschichte. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat wieder mal die Schweiz verurteilt wegen 200 Franken.
Es ist wild. Und mich schreckt immer auf, wenn ich EGMR sehe. Ich bin ziemlich sicher, dass wir verurteilt werden. Und zwar geht es um eine Demo beim Frauenstreik 2019 in Genf. Dort ist es zu Ausschreitungen gekommen. Ich muss sagen, die Demonstration ist bewilligt worden. Aber aufgrund von diesen Ausschreitungen hat man dann in Genf gesagt, man muss einen Teil der Kosten übernehmen, weil man hat nicht genug gut geschaut, dass der Ordnungsdienst da seine Arbeit macht. Darum ist es zu diesen Ausschreitungen gekommen. Und die haben sich jetzt beim EGMR dagegen gewehrt und haben gewonnen. Und jetzt muss man sagen, ich bin ja doch sehr vertraut mit dem Thema, weil ich ja doch im Kanton Zürich die Anti-Code-Initiative lanciert habe. Das Bundesgericht sagt ganz klar, man darf die Kosten von einer Demonstration darf man auf Teilnehmer und Veranstalter überwälzen. Es gibt Bedingungen, du musst eine Höchstzahl setzen und einen Verteilungsschlüssel definieren, aber das darf man. Ist auch nur richtig, wenn du natürlich den öffentlichen Grund nutzt. Und dann daraus Kosten für die Allgemeinheit entstehen, dass man die verrechnen darf, ist in dem Sinn für mich Common Sense. Aber jetzt greift der EGMR ein gegen die Rechtsprechung, die wir doch in verschiedenen Kantonen haben, und sagt, das geht nicht.
Das ist absurd. Das heisst also, oder? Die Meinungsfreiheit ist insofern absolut, dass sie auch gilt eine Art, eine Verantwortungslosigkeit von der Veranstalter, wird deckt durch den EGMR. Also, und es ist auch eine Bewilligung, um irgendwie Krawall zu machen. Es ist ein Krawallurteil. Jede Art von Eingriff, es ist aber eigentlich gar kein Eingriff, sondern einfach, dass man verlangt von einem Veranstalter, dass die Teilnehmer von seiner Demonstration die Meinungsfreiheit und Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit Freiheit, dass sie die irgendwo mit einem Minimalanstand, mit einem Minimalrespekt vor dem Eigentum oder auch vor dem Leben und der Unversehrtheit vom Körper von irgendwie Besucher oder Polizisten oder so, dass das so durchgeführt wird und ausgeübt wird, Meinungsfreiheit, das ist nichts mehr wert, offenbar. Sondern man darf Sachbeschädigungen machen, es muss niemand Verantwortung übernehmen. Und das finde ich schon, das ist wirklich nicht nur Hanebüchen, auch antidemokratisch. Und ich finde, das geht zu weit. Wir müssen wieder eine Diskussion haben, einmal mehr, über einen internationalen Gerichtshof, der voll reinlenkt in die Entscheidungsfindung von der Schweiz. Das geht so nicht. Wir können so nicht weitermachen. Der EGMR, der gehört zurechtgestutzt. Und sonst müssen wir ihn halt verlassen. Und zusammen mit den Briten oder so, wenn dann die endlich eine andere Regierung haben, von mir aus eine andere Konvention machen, die so sei, eben nicht drin ist.
Weil, eben, muss ich nochmal das klar bewusst sein, das sind zum Teil Volksentscheide, wo man das Polizeigesetz so abgeändert hat und eine Mehrheit gehabt hat in den Kantonen. Und jetzt der EGMR, der das angreift, überurteilt und wirklich sagt, eigentlich der demokratische Entscheid, den die Bevölkerung in diesen Kantonen getroffen hat, der ist nichts wert.
Genau, und es gilt ein Recht auf Krawall. Das ist eigentlich das Urteil, das sagt, es gibt ein Recht auf Krawall und man darf eigentlich niemanden belangen dafür. Wir müssen darüber reden, das ist eine grundsätzliche Frage, was da läuft, was da schief läuft. Ich bin ein Anhänger von der Europäischen Menschenrechtskonvention, aber sie wird pervertiert durch so einen Entscheid. Sie verliert ihren Kerngehalt, sie verliert auch ihre Wichtigkeit, wenn jemand letztlich wegen einer Geldstrafe von 200 Franken kann auf Straßburg kommen und Recht bekommt, obwohl sie die Person, ihre Verantwortung eben für eine Demonstration nicht wahrgenommen hat. Ja, jetzt gehen wir zu Freihandel. Ein Beitrag von Urs Fuhrer, Direktor vom Schweizerischen Gewerbeverband. Wir sagen ja, die Bürgerlichen müssen mehr davon reden, was wirklich im Abgab mit dem Freihandel, was das wirklich bringt. Und wie wenn er zugelassen hat, er beschreibt, um was es geht bei dem Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten. Die Schweizer Unternehmen haben hohe Zölle, wenn sie Produkte in diesem Markt mit immerhin 280 Millionen Einwohnern, ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, dass es so viele sind, exportieren. Und das Entscheidende ist, dass wir da schnell einen Vorteil haben, auch einen Vorteil gegenüber der Europäischen Union. Und er beschreibt, um was es am Schluss geht, nämlich um Stellen in der Schweiz. Und ich glaube wirklich, das muss man sich vor Augen führen, insbesondere auch die Bauern, die gestern, wir haben es vermeldet, eine unglaubliche Kompensationssumme, also richtig eine Erpressung machen gegenüber dem möglichen Abkommen mit den Staaten in Südamerika.
Ich glaube, bei den Bauern dürfen wir auch ein bisschen mehr Vertrauen haben. Ich verstehe ja irgendwo die Einbußen, aber es war für mich auch ein bisschen ähnlich gewesen wie die Diskussion mit den USA und diesen Chlorhühnern. Oder? Man kann natürlich Produkte in die Schweizer Regal stellen, aber das heisst noch lange nicht, dass man die kauft. Und ich glaube, der Konsument kann man sehr wohl von den Schweizer Produkten überzeugen und dass die gut sind. Und ich glaube, das müsste man sich auch ein bisschen zur Aufgabe machen und mehr Selbstbewusstsein haben für das Angebot, das man bietet. Weil es ist nämlich wirklich gut.
Genau. Und wie gut es ist, zeigt auch eine Kampagne von Swissmem. Das ist ein Wirtschaftsverband von der Metallindustrie und Elektroindustrie. Ein wirklich wichtiger Verband für die Schweiz, für die Industrie, für die Jobs in diesem Land. Und hört jetzt gut zu und dann klickt ihr auf den Link in den Shownotes, um mehr erfahren.
Präzisionsmaschinen, Industriekomponenten, Innovationen, ja sogar Zeug- oder Raketenteile. Die Schweizer Tech-Industrie exportiert rund 80% von ihren Produkten in Partnerländer weltweit. Darum ist der Freihandel so wichtig. Auch für die Menschen in den Partnerländern, die von Top-Technologien, von Ausbildungsplätzen, von Chancen und Perspektiven bei sich zu Hause profitieren können. Freihandel macht die Welt besser. Schauen Sie vorbei auf swissmem.ch. Ihre Schweizer Tech-Industrie.
Ja, jetzt gehen wir auf ein anderes Thema. Du bist nämlich in Zug gsi, auf Reportage, kann man fast sagen. Auftritt vom Ignazio Cassis bei der in Zug wirklich berühmte und wichtige Mittwochsgesellschaft. Das ist so ein Club eigentlich von Leuten, wo der Wirtschaft nahestehen, wo Zug vorantreiben. Ganz ein toller Verein, der immer wieder hochkarätige Auftritte hat. Gestern Ignazio Cassis und dann ein Panel unter anderem mit dem Freddy Gantner von der Partners Group und andere Experten für Wirtschaftsbeziehungen in Europa und in der Welt. Was hast du dort mitbekommen?
Ja, es ist ja im Endeffekt darum gegangen, wie kann ich einen Saal voller Liberalen von den EU-Verträgen überzeugen oder ihnen eben klar machen, dass das nicht der richtige Weg für die Schweiz ist. Und Ignazio Cassis ist für mich ein bisschen mit dem hineingegangen, was man hat erwarten konnte. Ich hätte können Wörter aufschreiben und die dann abkreuzen, dass die sicher kommen. Er betont, es gehe um Stabilität, logischerweise, dass wir gute Beziehungen brauchen zu unseren Nachbarn, dass wir uns ruhige Nächte geben. Er sei auch überzeugt, dass die Schweiz gar nichts aufgeben würde, was die Schweiz eben ausmacht mit diesen Verträgen. Er sagt auch, es bräuchte keine Verfassungsänderung dafür. Das sei für den Bundesrat wichtig gewesen. Das hätte man auch so erreicht in dem Ganzen. Aber das liberale Feuer ist einfach aus meiner Sicht dort nicht angezündet worden mit diesen Verträgen. Weil man muss auch sagen, der Herr Gantner war sehr, sehr stark gewesen, der natürlich als Unternehmer redet und weiss, was die EU-Bürokratie bedeutet. Er hat auch ganz klar darauf hingewiesen, es gehe eben nicht um die Weiterführung von diesen bilateralen Verträgen. Es gehe darum, die Schweiz an die EU anzubinden. Es sei ein Integrationsvertrag und es sei eben so ein bisschen ein Märchen, das der Bundesrat immer wieder erzählt, auch mit dem Binnenmarkt, und er mehrfach betont hat, der Zugang ist garantiert mit dem Freihandelsabkommen, das wir haben. Und ist wirklich also bei der Menge sehr, sehr gut angekommen.
Noch zuerst zum Ignazio Cassis. Wie war er zu Weg? Wie hat er gewirkt? Und vor allem, was würdest du sagen, hat er wenigstens das Feuer für diese Verträge oder ist er mehr übergekommen als, ja, ich mache jetzt hier einen Pflichtauftritt und erzähle eigentlich das, was ich auch schon am 13. März von den Medien erzählt habe?
Es ist aus meiner Sicht nicht wirklich etwas Neues gewesen. Andererseits könnte man argumentieren, es ist ja Heimpublikum, er als Liberale in so einer liberalen Gesellschaft. Und da hat mir doch vieles gefehlt, um Liberale zu überzeugen. Weil das reine Wort Stabilität, das langt einfach nicht. Und den Leuten klar machen, dass es besser ist, die Verträge abzuschliessen, trotz der Bürokratie, die auf uns zukommen wird. Das müsste er angehen. Und das hat er im Endeffekt einfach nicht gemacht. Der Auftritt, ich meine, er war in dem Sinn gut gewesen, er hat gut geredet, er ist, als Person kommt er ja auch gut bei den Leuten an, aber die grosse Überraschung war nicht da gewesen.
Du hast gesagt, das Publikum hat applaudiert beim Freddy Gantner, ist eher kritisch gewesen. Was würdest du sagen, ist Zug, es ist auch ein eine elitäre Gesellschaft, muss man sagen. Ist das auch eine freisinnige Elite gewesen, die dort war? Ist der FDP-Zug da schon fast im Nein?
Also, wenn man am Saal glaubt, dann wird von Zug ganz klar ein Nein kommen zu diesen Verträgen. Und das muss man auch sagen, der Herr Gantner widerspiegelt das auch sehr gut. Oder der erfolgreiche Unternehmer, der kann aus der Praxis reden. Und wenn man sich eben dann die Praxis anschaut, was es bedeutet, dann können die Leute das eben nachvollziehen und abwägen und sagen, aus einer liberalen Haltung können wir so Verträge nicht unterschreiben.
Ist Zuwanderung noch diskutiert worden? Oder haben Leute mit dir noch darüber geredet? Oder Personenfreizügigkeit generell, die in diesen Rahmenverträgen ja ausgeweitet wird und uns auch eine Einwanderung in den Sozialstaat gibt?
Man hat sich im Fall sehr zurückgehalten von dieser Zuwanderungsfrage. Ignacio Cassis hat in seiner Rede zwar angesprochen, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo Zuwanderung als problematisch gesehen wird.
Immerhin.
Ist das Einzige, aber eben, dass sie gesehen wird. Er hat nicht gesagt, dass sie es ist, oder? Also da muss man schon drauf achten. Und dass man, der Freddy Gantner hat schon auch gesagt, oder? Man hätte Leute, die man will, die würde man in der Schweiz bekommen. Das sehe ich nicht das Problem. Und das ist das, was er sehr gut zusammenfasst mit diesen Märchen vom Bundesrat. Eben der Mehrzugang, der eben trotzdem über das Freihandelsabkommen gesichert ist. Die Schweiz kann immer Leute ins Land holen als Arbeitskräfte. Auch, dass es eben nicht um Sicherheit geht. Es hätte nichts mit der NATO oder sonstigen Sicherheitsbegehen zu tun, die in diesen Verträgen. Aber es sei ein Integrationsvertrag und eben nicht die Weiterführung der bilateralen Verträge, die man bis jetzt hatte.
Zuwanderung ist Stichwort. Jetzt kommt nochmal ein Spot von den Befürwortern der Nachhaltigkeitsinitiative, wo wir am 14. Juni darüber abstimmen.
Pro Sekunde wird rund 1 Quadratmeter Land in der Schweiz zubetoniert. Wir verlieren damit die Natur als Lebens- und Erholungsraum. Deshalb ja zur Nachhaltigkeitsinitiative. Die will, dass die Zuwanderung endlich gesteuert und gebremst wird. Es könnten in den nächsten 23 Jahren fast noch 1 Million Zuwanderer kommen, aber der Bundesrat muss endlich handeln und Massnahmen ergreifen. Ja, zu einer lebenswerten Schweiz. Deshalb am 14. Juni 2026 Ja zur Volksinitiative «Keine 10 Millionen Schweiz».
Ja, dann müssen wir noch schnell auf die Energiepolitik los. Nein, eigentlich ist es fast tragische Geschichte. Ich erlebe hier in Bern seit mehreren Sessionen linksgrüne Vorstöße und linksgrüne Empörung darüber, dass die sogenannten PFAS-Chemikalien, dass die ganz schlimm sind, dass die, wir werden sterben an diesen sogenannten Ewigkeitschemikalien, weil sie sich anreichern. Ja, natürlich, weil sie eben sehr stabil sind, tun sie sich natürlich anreichern. Überall und wir werden wirklich noch verrecken dran. Unglaublich, Linke und Parteien und NGOs fordern, dass man die Chemikalien drastisch einschränkt, die Verwendung von denen oder ganz verbietet. Jetzt ist es verrückt, dass es ausgerechnet, und das ist grossartig, ausgerechnet bei Solarpanels hat es ganz, ganz, ganz viel von diesen Substanzen. Und wenn man die verbietet, dann hat das irgendwie Folgen für, es wird dann irgendwie schwierig, wenn man das irgendwie nicht mehr könnte machen. Heute sind nämlich, das sagt dem Fachmann, die PFAS unverzichtbar bei den erneuerbaren Energiesystemen.
Ist ja auch nicht so erstaunlich, oder? Das ist ja gerade etwas, wo die Stabilität auch ausmacht. Und jetzt bin ich wie gespannt, was heisst das für die Linken, für Umweltorganisationen mit ihren Vorstössen? Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, man krebst zurück, oder? Das muss man jetzt akzeptieren. Aber die sind ja auch nicht ganz auf den Kopf gehabt. Was wird passieren? Es werden Ausnahmeregelungen wahrscheinlich eingebaut, genau, werden, wo wir sagen, das gilt aber nicht, wenn es um erneuerbare Energie geht, um diese Technologien, dort ist es ausgenommen, aber allen anderen, dort, wo es gebraucht wird, der Industrie, dort wird man sagen, man muss das verbieten. Oder, was auch immer sehr beliebt ist, ich warte noch auf eine Steuer. Das ist ja auch immer die Lösung. Eine Steuer gegen die Chemikalien, das wäre ja auch möglich.
Eine gute Nachricht hat uns sonst noch erreicht. Der Bundesrat hat das Formel-1-Verbot aufgehoben. Das hat man eingeführt 1958 nach einer Katastrophe bei einem Formel-1-Rennen in Le Mans 1955. 70 Jahre später ist das Verbot aufgehoben. Zur Erinnerung, es hat einmal den grossen Preis der Schweiz gegeben, nämlich in Bern auf einer Rennstrecke im Bremgarten bei Bern. Ich habe mal in der Nähe gewohnt. Das ist eigentlich immer noch im Wald. Siehst du die Strecke immer noch, ist einfach so eine Strasse, die eigentlich niemand braucht. Ja, man könnte an sich wieder ein Formel-1-Rennen in Bern machen. Du gehst ja jemanden schauen. Hättest du Freude an dem?
Ich hätte so Freude. Also für mich die Nachricht vom Tag und aus zwei Gründen. Einerseits mit dem aktuellen Krieg im Iran haben die in der Formel-1-Saison schon zwei Rennen müssen im Nahen Osten abgesagt werden. Man realisiert also, dass man eben doch Sportveranstaltungen nicht so global kann austragen kann, wie man will, wenn man eben nicht die Sicherheit hat. Also perfekter Moment für die Schweiz, um sich anbieten als neuer Standort. Und das andere, wir haben mal die Formel E in Zürich, das ist noch nicht so lange her. Und die Linke hat das vollkommen wahnsinnig gemacht. Die sind durchgedreht, dass die Stadt abgesperrt war für ein Autorennen. Also der Teufel ist es. Ich meine, da reden wir von Elektroautos. Und wenn wir jetzt Formel 1 machen in der Schweiz, einfach um die Ärger, fände ich das auch super.
Das fände ich auch gut. Wunderbar. Das war Bern einfach vom 7. Mai 2026. Camille Lotte und Dominik Feusi bleiben uns treu. Auch morgen wieder gleicher Zeitpunkt, gleicher Kanal mit dem Wichtigsten zum Tag direkt auf eure Ohren. Danke fürs Weiterempfehlen, danke für ein Abo da oder eine Spende, ein Gin Tonic, ein Schnitzel, was auch immer. Wir sind sehr froh darum, weil Journalismus hat seinen Preis. Und denkt daran, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.audizwiss.ch